Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
So anzufangen mit schlechten Nachrichten oder traurigen Nachrichten ist ja eigentlich auch ziemlich tragisch. Der Junge, der in Nordholz vom Bus überrollt worden ist, der ist jetzt gestorben. Hast du das gehört?
Ja, total. Also ich wohne ja in der Nähe von Nordholz, und das ist bei uns im Sportverein, das ist Gesprächsthema Nummer eins, weil da halt sehr viele Mütter auch bei sind, die mit dem Jungen zur Schule gegangen sind. Und da ist eine große Stelle an diesem Busbahnhof an der Grundschule mit Kerzen und Gedenkstätte. Also mich hat das total getroffen.
Das ist ja total inakzeptabel, dass Verkehr immer noch so tödlich ist. Und Vision Zero, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, das ist ja die Vision, mal tatsächlich auf null Verkehrstote in Deutschland zu kommen. Aber ich habe gerade vorgestern eine Pressemeldung gelesen, in 23 wieder mehr Verletzte und tote Fußgänger und Radfahrende im Verkehr. Das finde ich total frustrierend, dass es gar nicht vorwärts geht, sondern sogar noch rückwärts. Also die Zahlen werden schlechter, das ist doch gar nicht zu akzeptieren, oder?
Auf gar keinen Fall. Also ich habe schon die Befürchtung gehabt, bevor ich diese Zahlen gehört habe, dass das irgendwie so eine selektive Wahrnehmung in dieser dunklen Jahreszeit ist, wo man vielleicht sowieso dazu tendiert, negativ zu denken. Aber ich hatte das Gefühl auch in letzter Zeit, dass es einfach immer schlimmer wird. Also ob es jetzt die Berichterstattung in den Nachrichten ist, die sagt, dass es schon wieder einen Verkehrsunfall gegeben hat, dass es schon wieder Tote gegeben hat, irgendjemand umgefahren wurde oder irgendwas im Grunde genommen passiert ist, wo wir Menschenleben riskieren. Und ich selber nehme das im Verkehr momentan auch so wahr. Also es ist wirklich kein Tag dabei, wo du mit dem Rad zur Arbeit fährst oder überhaupt mit dem Rad unterwegs bist, wo du nicht mindestens einmal deinem Schutzenkel ganz laut Danke sagen kannst, dass er schnell genug geflogen ist.
Ja, und ich glaube, dass, wir wurden ja so ein bisschen kritisiert, auch in den Feedbacks, als SUV-Hasser oder Fahrradaktivisten. Aber das sind wir natürlich schon. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, SUV-Hasser ist natürlich so diese eine Sache. Jetzt sind ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen da, die sagen, ja, wir fahren ja selber auch ein SUV. Das mag ja alles sein. Und ich selber fahre sogar auch ein großes Auto, allerdings kein SUV. Aber wir müssen mal ganz ehrlich sein, dieses Wachstum an diesen Autos und SUVs haben in der Stadt einfach auch nichts zu suchen. Die sind ja für was anderes auch gedacht. Die sind für, keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau, wofür die sind, aber diesen Parkplatz, den sie dann einnehmen in der Stadt, und Frankreich hat ja in Paris dann schon dagegen reagiert, und diese Unübersichtlichkeit auch von diesen Autos, natürlich übersieht man mal kleine Menschen und überrollt die dann eben auch mit solchen Fahrzeugen. Und wenn man vor die Schulen geht und da kommen lauter SUVs angefahren und bringen ein Kind zur Schule, das ist ein überhaupt nicht haltbarer Zustand, und ich bekenne mich dazu, dass ich dagegen bin, dass es diese Autos gibt.
Ja, es muss auf jeden Fall bedeutend weniger werden, das sehe ich genauso, weil gerade was du schon gesagt hast an den Schulen, wenn da so ein Kind zwischen zwei parkenden SUVs irgendwie die Straße überqueren will, das Kind sieht man ja gar nicht. Erstmal, weil das Kind klein ist und zwischen den Motorhauben überhaupt nicht zu sehen ist, und zum anderen können die meisten SUV-Fahrer ja selber kaum übers Lenkrad gucken, also irgendwas passt da auf jeden Fall nicht. Und wenn wir nochmal zurück zum Radfahren und Radaktivisten kommen, ich habe ja das Gefühl, mit dem Fahrrad, das ist gerade das einzige Verkehrsmittel, mit dem du überhaupt noch dich fortbewegen kannst. Also wenn du irgendwie aus deinem Alltag mal entfliehen möchtest und mal den Kopf frei bekommen willst, du kannst ja gerade mit der Bahn nicht in den Urlaub fahren, du kannst mit dem Flugzeug nicht in den Urlaub fliegen, mit dem Auto kannst du auch nicht in Urlaub fahren, weil irgendwelche Bauarbeiten sind, die irgendwelche Strecken sperren und massig Stau überall ist. Also kannst ja nur mit dem Fahrrad fahren, und das wäre schön, wenn das wenigstens sicher ist.
Ja, und wenn man mit dem Fahrrad fährt, dann müsste das in der Bahn mittransportiert werden. Ich habe von einer sehr schönen Initiative gehört, die dafür kämpft, alle Bedingungen für den Transport der Fahrräder in den Bahnen gleichzuschalten in Deutschland. Das wäre ja schon ganz hilfreich. Allerdings dann würde ich ja natürlich auf das Niveau von, ist das Rheinland-Pfalz oder Hessen oder so?
Baden-Württemberg.
Die kostenlose Radmitnahme in der Bahn garantieren. Das würde ich mir natürlich wünschen, und dann könnte man auch mit dem Rad noch leichter verreisen. Ich höre immer von den Leuten, die das Fahrrad in der Bahn mitnehmen und dann irgendwie am Zielort damit fahren, dass die total happy sind, dass man mega mobil dann ist. Aber es müsste halt leichter und einfacher sein, das Fahrrad dann mitzunehmen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wenn die Bahn so aktuell ausgebaut ist, wie sie ausgebaut ist, dann würde uns diese kostenlose Fahrradmitnahme gerade in der Saison, glaube ich, ziemliche Probleme bereiten, weil wir die Kapazität einfach nicht dafür haben. Also das hat man ja während des 9-Euro-Tickets schon gesehen, dass obwohl die Fahrradmitnahme überall oder zum größten Teil kostenpflichtig war, dass die Züge rappelvoll waren mit Fahrrädern. Aber mir persönlich würde ja schon reichen, wenn man sagt, es gibt ein Deutschland-Ticket fürs Fahrrad. Und dieses einfach zu wissen, okay, damit kann ich jetzt alles und überall und dann muss ich mir keine Gedanken machen. Das würde mir im ersten Schritt sogar schon reichen.
Ja, du meinst so eine Jahreskarte fürs Fahrrad.
Ja, genau.
Ja, das wäre tatsächlich auch mal ein guter Schritt. Vielleicht ist das nochmal Anregung, der ein oder andere, der jetzt zuhört, der kann sich da ja mal Gedanken drüber machen. Aber jetzt haben wir gerade gesagt, Mensch, die ganzen Unfälle und den Schutzengel, der ein bisschen schneller fliegen muss bei dir, weil er immer eingreifen muss. Man hat ja aber auch selber noch die Möglichkeit, seine Fahrsicherheit zu erhöhen oder sicher im Verkehr unterwegs zu sein.
Du möchtest jetzt darauf anspielen, auf so Fahrsicherheitstrainings, wie man das vom ADFC oder von der Polizei kennt, bei einer Schule zum Beispiel?
Ich weiß gar nicht, ob man das vom ADFC, also man kennt es beim ADAC zumindest, dass für Autofahrer sowas angeboten wird, Fahrsicherheitstraining, und dass ganz viele dahin gehen und sagen, Mensch, das habe ich ja noch gar nicht mitgekriegt, dass ich im Auto so und so reagieren kann, um auf Situationen zu reagieren und die viel besser zu meistern. Beim Fahrrad habe ich immer das Gefühl, muss das jeder können? Das hast du dann irgendwie als kleines Kind gelernt mit Papa hat hinten am Sattel festgehalten oder Mama oder Stützrädern im schlechtesten Fall und dann, ja, dann kann man es halt. Aber ich glaube, gerade beim Fahrradfahren, da ist noch so viel mehr drin. Wir haben das ja auch bei uns im Geschäft oft, dass ich feststelle, dass viele von den Kunden nicht so sicher sind, wie man sich das wünschen würde.
Ja, ich glaube, Fahrradfahren, das ist, wird noch so stiefmütterlich behandelt. Ne? Man, wie du schon sagst, man lernt es einmal und ja, ist ja easy, einfach reintreten und dann fährt man halt vorwärts. Aber ich habe auch das Gefühl, so gerade auch seitdem es E-Bikes gibt, dass viele Leute auch mit dieser ganzen neuen Technik im Fahrverhalten vielleicht erstmal umgehen müssen zu lernen. Ich erinnere mich da an die erste Ausfahrt von meiner Mutter mit einem E-Bike mit Scheibenbremsen. Da hat sie gebremst und ist erstmal über den Lenker abgestiegen, weil sie nicht wusste, dass die Dinger ein bisschen empfindlicher reagieren.
Ja, das ist genau der springende Punkt. Also ich höre das ganz oft in Gesprächen, die von Leuten, die so ein bisschen kritisch dem E-Bike oder dem Fahrradfahren überhaupt gegenüberstehen, die sagen, ja, die E-Bikes, das ist alles viel zu schnell und deswegen fallen die hin. Ich bezweifle das ja. Ich glaube, dass ein E-Bike ja gar nicht schneller oder viel schneller ist als ein Fahrrad. Also ein E-Bike fährt ja maximal 25 mit Unterstützung und 20 Stundenkilometer oder ein bisschen drüber, 25, sind die Leute auch früher schon immer gefahren. Da brauchst du nur ein bisschen Rückenwind oder eine leichte Bergabstrecke, dann hast du immer 25 drauf. Das kann nicht das Problem sein, warum ein E-Bike tatsächlich zu mehr oder häufigeren Unfällen führt. Ich glaube, das ist einfach, wie du das schon gesagt hast, die deutlich bessere Technik, Scheibenbremsen, die Schaltung, vielleicht auch ein bisschen das Gewicht des Rades und dass die Reifen mehr Grip haben und. Da ist ja einiges passiert in den letzten Jahren und ich glaube, das ist auch ein bisschen an der Fahrtechnik der Leute vorbeigegangen. Also das matcht noch nicht so hundertprozentig. Und deswegen, ich würde ja dafür plädieren, dass Leute tatsächlich einfach mal Vollbremsung üben, Lenken üben, ein Fahrrad zu beherrschen mit einer Hand, wenn man eben nicht ein Handzeichen gibt, dass man abbiegen will und solche Sachen. Ich glaube, das sollte man tatsächlich mal üben.
Da gibt's ja auch so Fahrtechnik-Trainings, die man buchen kann. Ich kenne das, aber tatsächlich ist mir das nur ein Begriff im Radsport. Gibt es das denn auch für den Alltag?
Ja, also gerade beim Radsport ist es interessant. Ich habe mal angefragt bei einer Fahrtechniktrainerin und die hat da auch eine ganz eigene Meinung zu, glaube ich. Dann hören wir doch mal ins Interview rein, was Kerstin dazu sagt.
Gerne.
Heute bei uns im Podcast Kerstin. Und Kerstin, das ist ganz spannend. Vielleicht kannst du gleich mal selber ein paar Worte zu dir sagen, wo du herkommst, was du machst. Auf jeden Fall bist du dem Mountainbike sehr eng verbunden. Erzähl doch mal bitte.
Ja, genau. Ich sitze seit über 25 Jahren schon auf dem Mountainbike, habe in Franken angefangen und wohne auch hier in Frankenland, also in der schönen Hersbrucker Alb. Und habe das Ganze auch zu meinem Beruf gemacht. Also ich bin knapp 15 Jahre lang Rennen gefahren. Ich bin aber auch seit mehr als 10 Jahren selbstständig als Fahrtechniktrainerin. Ich bin im Bundeslehrteam von der DIMP. Das heißt, ich bilde aus und habe noch mein zweites Standbein, das Mentalcoaching.
Okay, also das ist ja schon eine ganze Menge. Du bist also Mountainbike-Profi gewesen?
Ja.
Okay, und dann hast du jetzt angefangen, Fahrtechniktraining zu machen, Ausbilderin und Coaching, und das beides verbindest du miteinander. Habe ich das auch richtig verstanden?
Ja, genau. Ne? Vor allem, wenn dann jemand hat vielleicht einen Sturz und fühlt sich seitdem mental auch blockiert oder hat schon zum Beispiel immer wieder viele Kurse gemacht, aber es klappt trotzdem nicht oder auch ganz normal, hey, ich habe ein neues Fahrrad, ich möchte Fahrtechnik verfeinern, bis hin zum Rennsportler, der national, international fährt, ich möchte schneller im Rennen sein. Das ist so die gesamte Bandbreite, ja.
Das ist ja auch eine Riesenbandbreite. Ich kenne das so ein bisschen aus meiner eigenen Tätigkeit als Snowboardlehrer. Die Snowboarder sagen ja, also brauch auf gar keinen Fall einen Snowboardlehrer, weil das lernt man ja von alleine. Und das ist ja beim Radfahren genauso. Eigentlich lernt das doch jeder von alleine. Wofür ja, genau. Brauche ich denn da eine Fahrtechniktrainerin?
Ja, genau. Und ich knüpfe gleich mal an dich an. Ich mache ein Beispiel. Ich bin quasi mit Skien hier aufgewachsen und ich hatte nie einen Skikurs. Und ich kann ja fahren, ne? Und ich hatte dann mal ganz, ganz spät, das war erst vor 4, 5 Jahren, mein Skikurs. Und das war für mich so augenöffnend. Ich hätte nie gedacht, dass mich das nochmal so weit vorausgeht, weil ich bin Skitouren gegangen, ja. Ich bin Off-Piste gefahren und so weiter. Und das war unglaublich. Und ich hätte es nie gedacht. Und so ähnlich ist es dann auch im Radsport. Viele wissen gar nicht, wie tief man einsteigen kann. Und wie gut man die Fahrtechnik verbessern kann, dass man plötzlich ganz andere Passagen fahren kann, viel sicherer und viel schneller ist. Das kennst du bestimmt auch, oder?
Ja, das ist genau das, was ich beim Snowboardfahren immer wieder feststelle. Das sind ja nur so ein paar Basics und schon auf einmal ändert sich alles. Aber was natürlich auch ist, was ich immer wieder feststelle, viele Leute haben es natürlich irgendwie verinnerlicht, falsche Bewegung zum Beispiel zu machen. Und dann ist es manchmal schwerer, das sich wieder abzugewöhnen oder dass die Teilnehmer sich das wieder abgewöhnen, als wenn sie es von vornherein gleich richtig gelernt haben. Gibt's das beim Radfahren auch?
Ja, also du beschreibst es sehr, sehr gut. Ich mache ein Beispiel. Ich hatte letztes Jahr einen Kurs und es waren alles erfahrene Fahrer und Fahrerinnen. Und diese alten Bewegungsmuster aufzubrechen. Und das war sehr, sehr anstrengend. Das war auch zum Teil frustrierend. Gab es auch mal so kurze Frustmomente, weil man hat ja viele Jahre sich eine Bewegung antrainiert. Und die dann umzustellen, und das erlebe ich auch, dass es dann gerade Fahrern, die sehr, sehr lange schon fahren, sehr, sehr schwer fällt. Ja, das sind schon auch anspruchsvolle Kurse dann auch für mich, wo ich die Erfahrung habe, dass ein Einsteiger, der da ganz unbedarft rangeht, das viel, viel schneller neu lernt.
Ja, vor allen Dingen sind die auch oft offen, ne? Also klar, ein Einsteiger ist eigentlich offen für das, was er lernt. Und wenn du da so einen Erfahrenen hast, dann ist es natürlich manchmal ein bisschen schwieriger. Aber eben auch total wichtig, finde ich.
Ja, und die sehen das auch, die merken das dann, boah, das klappt ja plötzlich viel besser. Und merken aber auch, wie schwierig es ist, dann in diese neue Bewegung zu gehen.
Jetzt sind wir beide schon so ein bisschen hier in diesem sportlichen Bereich. Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe eine Kundin gehabt, und die ist mal mit dem Fahrrad schwer gestürzt. Also jetzt geht's gar nicht um Mountainbiken, jetzt geht's tatsächlich um Alltagsradfahren. Und die ist schwer gestürzt, hatte sich verletzt und hat das Fahrradfahren aufgegeben, weil sie einfach Angst hatte, überhaupt wieder aufs Fahrrad zu steigen. Ist auch sowas, sind auch solche Menschen bei dir richtig? Also machst du das auch? Also ist das vielleicht gerade die Verbindung Radtraining und Mentalcoaching?
Ja. Und genau den Fall, den du beschreibst, hatte ich im Coaching. Das war einer und der hat es geliebt, auf Radreise zu gehen. Ja, gar nicht so sehr das Mountainbiken, aber das war wirklich das hat er unglaublich geliebt und hatte dann 2 schwere Stürze und ist nicht mal mehr mit dem Rad zur Arbeit gefahren, auch nicht mehr zum Bäcker. Und das waren, ich glaube, 2 Jahre, wo er überhaupt nicht mehr Radfahren gewesen ist, weil er so blockiert war. Und er kam dann zu mir ins Coaching und das war genau das Thema, wo wir dann gearbeitet haben. Und der ist dann letztes Jahr an Pfingsten nach dem Coaching mit seinem Sohn, hat eine Radreise über die Mecklenburgische Seenplatte gemacht. Ich habe mich so gefreut darüber.
Das glaube ich dir. Das sind ja auch echte schöne Erfolgsgeschichten. Jetzt muss ich aber tatsächlich mal einhaken, weil ihr beide seid hier vom Fach. Ein Coach und der andere Coach und Trainer. Und ich glaube, ihr müsst mich und die Hörer jetzt mal ganz kurz aufklären. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Trainer und Coach? Also du sagst jetzt gerade Mentalcoach, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also Mountainbike-Techniktraining stelle ich mir so vor, ich weiß nicht, du zeigst denen genau, wie sie das Bein wo zu halten haben oder wie sie die Trails runterfahren. Und wenn es jetzt um Mentalcoach geht, das muss doch ein bisschen anders funktionieren, wenn ich das jetzt so in meinem Kopf zurechtbastel.
Also es ist gut, die Begriffe zu trennen. Und zu wissen, was ist Training, was ist Coaching in der Praxis. verwischt sich's manchmal. Aber ich fange mal an mit dem Wort Mentaltrainer. Wenn ich Trainer bin, dann geht es um die Vermittlung von Skills. Es geht um die Vermittlung von Fähigkeiten und ich übe das. Das heißt, ich weiß, wie es geht und ich leite es an. Und das ist ganz, ganz wichtig. Stell dir vor, du bist neu im Mountainbiken oder du möchtest was neu lernen. Dann trainieren wir das, dann üben wir das, ich zeige dir das. Da agiere ich als Fahrtechniktrainer. Im Coaching, wenn du zu mir kommst, zum Beispiel mit einem mentalen Thema, dann begleite ich dich auf dem Weg zu deiner eigenen Lösung, weil jeder Mensch ist anders. Und da gibt's kein Pauschalrezept. Jeder Mensch bewältigt Probleme und Herausforderungen auf eine eigene Art und Weise. Das heißt, ich begleite dich. Und das ist zum Beispiel dann über ein Gespräch, das ich anleite, wo dir ein Perspektivenwechsel möglich ist, durch Coaching, Interventionen. Das heißt, ich gehe davon aus, die Lösung ist in dir und ich begleite dich zu deiner Lösung. Das ist der Unterschied. Und ich kann natürlich in einem Fahrtechniktraining auch als Coach agieren. Das mache ich sehr, sehr gerne mit fortgeschrittenen Fahrern zum Beispiel, wo ich denen dann Fragen stelle, wo ich sie zum Nachdenken anrege, das auszuprobieren. Aber wenn jemand überhaupt nicht weiß, wie es geht, dann agiere ich als Trainer und dann zeige ich erstmal die Bewegung und wie es geht. Das ist die Basis immer.
Kerstin, das hast du eigentlich sehr schön und anschaulich erklärt und ich finde, der Unterschied ist auch total wichtig. Also nehmen wir mal, vielleicht machen wir es nochmal an einem Beispiel. Es gibt im Gelände eine Stufe und du zeigst mir, wie ich die Stufe runterfahre, also wie ich die Arme zu halten habe und wann ich sie strecke und beuge. Das zeigst du mir und ich mache das nach. Das ist Training.
Genau, das ist Training. Ich baue vielleicht noch eine Vorübung ein, ich baue Zwischenschritte ein, ich gebe dir Feedback, was du verbessern kannst. Wir schauen uns auf der Videoanalyse das Ganze nochmal an. Ne? Das ist, ich zeig's dir, wir wiederholen das, du kriegst Feedback.
So, und das Gleiche machen wir jetzt. Jetzt sage ich, ich bin die Stufe, ich habe Angst vor der Stufe, weil ich bin da schon mal gestürzt. Und jetzt wirst du mir nicht sagen, das wirst du wahrscheinlich nicht tun, wirst mir sagen, also ich habe das so und so gemacht, ich habe das einfach ausgeblendet, sondern du wirst es anders jetzt angehen, nehme ich an.
Genau, ne? Und jetzt bist du auch schon bei der Definition von einer emotionalen Blockade. Das heißt, du weißt, wie es geht, du kannst es in dem Moment aber nicht abrufen. Das ist die Ebene einer emotionalen Blockade. Und da arbeite ich ganz anders, weil jetzt zu sagen, jetzt stell dich nicht so an, ist in dem Moment nicht zielführend, ja, sondern da geht's drum, mit der Emotion, mit der Angst zu arbeiten und das ist dann Coaching.
Ich glaube, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sind wahrscheinlich gar nicht so viele, die Angst vor irgendwas beim Radfahren haben, aber vielleicht können wir ja trotzdem darüber welche erreichen, dass unsere Zuhörer auch mit anderen Leuten zusammen sind und sagen, Mensch, du hast mir gesagt, du fährst deswegen nicht Rad. Da gibt es Möglichkeiten zu helfen. Also ich will nochmal das Spektrum aufmachen, wer sich Hilfe suchen kann. Also vielleicht ja nicht nur bei dir, sondern vielleicht auch bei anderen Fahrtechniktrainern oder Trainerinnen. Das geht natürlich von dem Beispiel, das ich vorhin genannt habe, ein Alltagsfahrer, der gestürzt ist, bis hin zum Mountainbiker, der sich vielleicht auch mal verletzt hat und jetzt irgendwie nicht mehr so richtig den Zugang findet oder auch Rennradfahrern. Das passt alles in dein Portfolio rein, ist das richtig?
Genau. Und was aber wichtig ist, wenn ich mit dir an der Fahrtechnik arbeite, dann stehe ich mit dir im Wald und übe da dran. Wenn ich an den emotionalen Themen arbeite, das mache ich getrennt. Das machen wir nicht im Wald an der Stufe, sondern wir treffen uns für ein Coaching. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das mache ich vorwiegend online, weil ich dann einfach, ja, ich habe Deutschland, Österreich, Schweiz, ganz anders arbeiten kann. Und das ist die Trennung. Das eine ist der Fahrtechniktrainer, wir zwei im Wald. Und das andere ist das emotionale Thema, wir zwei in einem anderen Setting. Ja.
Okay, ich glaube, jetzt müsste das eigentlich jeder mitbekommen haben, wie es funktioniert und verstanden haben und genau wissen, was zu tun ist, um vielleicht eine Schwelle zu überwinden, um wieder aufs Rad zu kommen. Jetzt gibt es aber natürlich noch ganz viele andere. Ich habe ganz viele Kunden, die kaufen sich ein E-Bike. Und das ist ja irgendwie auch, also ich finde, das E-Bike unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem herkömmlichen alten Fahrrad, dadurch, dass es einen Motor und einen Akku hat, sondern die meisten E-Bikes haben einfach eine herausragende Technik, also Scheibenbremse, Federgabel, absenkbare Sattelstütze, alles, was Fahrräder früher nie hatten. Und ich glaube, die größte Herausforderung bei den E-Bikes ist einfach die umfassende neue Technik, wie zum Beispiel Scheibenbremsen, auf einmal verzögert das und Scheinwerfer, der richtig Licht gibt, das muss man auch erstmal mit umgehen können und solche Sachen. Was hältst du denn von Fahrtechnikkursen für Menschen, die keine Angst vorm Radfahren haben, Fahrrad fahren können, aber vom Fahrrad aufs E-Bike umsteigen?
Absolut sinnvoll, weil man kann es immer verbessern und in dem Bereich kommen viele erst nach Stürzen zu mir. Und man kann da, ich habe zum Beispiel einen Vormittag, das ist gemeinsam in der Gruppe, gibt es ja auch verschiedene Anbieter und es macht einfach viel Spaß. Und die Erkenntnis ist immer von den Leuten, sie hätten nie gedacht, dass man eine Kurve nochmal so viel besser fahren kann, dass man nochmal so viel sicherer bremsen kann. Und daher finde ich das für die Zielgruppe unglaublich wichtig, so das Thema Balance, das Thema Bremsen, gerade mit Scheibenbremsen, weil das ist was anderes als das, was man als Kind gelernt hat. Auch Kurve, wie kann ich denn eine Kurve noch enger fahren? Was mache ich, wenn es bergab geht, zum Beispiel auch in losen Schotter? Und das sind so Sachen, die helfen im Stadtverkehr, im Alltag und geben viel Sicherheit.
Das ist ja auch was ich unbedingt empfehle. Man muss gar nicht erst gestürzt sein oder unsicher sein auf dem E-Bike. Man kann als normaler Alltagsfahrer jede Menge dazulernen. Also gerade wenn man gar keinen sportlichen Hintergrund hat, dann ist natürlich das Potenzial, was man lernen kann auf dem Alltagsrad, auch enorm groß, finde ich.
Ja, genau.
Da ist das bestimmt gut, mal so, bevor man stürzt, so einen Kurs tatsächlich zu buchen. Und das, sag nochmal, wie lange sowas bei dir ist. Also muss man da mehrere Tage oder ist das
ein? Ich habe das zum Beispiel als Gruppenkurs an einem Vormittag über 2,5-3 Stunden. Oder wenn ich das in einem Privatkurs habe, dann sind das 2 Stunden. Und das ist wirklich gut investiert, wenn man dann merkt, ah, das war super, ich will nochmal 2 Stunden, das kann man dann auch machen, aber das ist schon mal eine Zeit, in der man sehr, sehr viel bewerkstelligen kann. Und ich glaube, das ist auch eine Zeit, wo man sich gut einrichten kann.
Gibt es denn da Initiativen in Deutschland, dass sowas öfter und mehr angeboten wird? Ich meine, du kannst es ja nicht allein erledigen, nehme ich mal an.
Also ich kenne das von Kollegen zum Beispiel, die das anbieten, also speziell E-Bike, Fahrsicherheit. Ich mache das oft auch in Kooperation mit Radhändlern, die das dann für ihre Kunden anbieten, weil die sind natürlich der Ansprechpartner. Wenn sich jemand ein Rad neu kauft, kann der dann gleich auf so einen Kurs hinweisen. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten.
Wäre das nicht sogar auch ein Thema, wo man früh ansetzen kann? Also zum Beispiel in Schulen. Ich kenne das zum Beispiel, diese ganzen Fahrprüfungen in der Grundschule mit der Polizei. Wäre das nicht sogar sinnvoll, da jemanden wie dich zum Beispiel zuzuholen und zu sagen, okay, wir fangen jetzt ganz vorne an und kommen gar nicht erst in die Situation, dass man sich das selber vielleicht falsch beibringt oder sagt, ich habe ja YouTube, ich gucke mir das einfach mal online an, wie es geht und dann passt das schon.
Also es gibt sogar in einigen Schulen, es gibt so Mountainbike-AGs oder Fahrrad-AGs. Manche haben auch eine eigene Fahrradwerkstatt und lernen dann auch Fahrräder zu reparieren. Es gibt es für Schulen, aber es ist immer von der Schule abhängig. Aber ich kenne Kollegen, die an Schulen sind und genau dieses Thema lernen. Also das gibt es, aber es ist nicht Standard und nicht an jeder Schule.
Wo wir Fahrradfahren ja für so wichtig halten und Fahrrad immer ein Teil der Lösung ist, wäre das tatsächlich echt ein klasse Schulfach, finde ich, beziehungsweise das müsste man echt in den Sportunterricht, also oder vielleicht auch in den anderen Unterricht einbauen, weil es ist ja wirklich umfassend, also es geht ja um Verkehrsregeln, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Bewegung, um Sport, also besser kann man ja eigentlich gar keinen Unterricht gestalten, meiner Meinung nach, aber ich bin da bei dir. Ich habe mal eine Mountainbike-AG gehabt hier an der Realschule. Da war mal eine innovative Schulrektorin. Da ging das auf einmal. Das war es dann aber auch. Also das ist dann auch eingeschlafen. Das hängt auch ganz viel, glaube ich, an Menschen.
Genau, das hängt an den Menschen. Ich habe immer wieder Schulprojekte. Letztes Jahr war zum Beispiel das war ein P-Seminar am Gymnasium. Die haben den Alpencross gemacht. Haben das geplant, haben das durchgezogen. Und ich habe das Fahrtechniktraining im Vorfeld gemacht. Das ist natürlich immer basiert immer auf der Initiative der Lehrer. Aber vielleicht, wenn hier jemand zuhört, der eine Idee hat, sowas gibt, sowas könnte ich doch initiieren. Also ich finde es ganz, ganz toll und vielleicht können wir hier ein paar Samen setzen, gerade für vielleicht ein paar Hörer, die zuhören, um da aktiv zu werden.
Ja, das finde ich gut, auf jeden Fall. Sag mal, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, Kerstin ist so sympathisch, das ist genau das, was ich brauche. Du hast ja eine Website, sag mal die Adresse bitte und dann kann man da ja hinsurfen. Wir verlinken das ganz sicher in den Shownotes, aber vielleicht kannst du das jetzt nochmal eben kurz sagen. Und man kann dich auch über deine Website buchen, ne?
Genau, man kann buchen, kann dann online die Termine einsehen. Die sind auch gerade jetzt aktuell, weil ich jetzt gleich mein Newsletter langsam rausbringe, den monatlich mit den neuen Terminen. Und es ist www.kerstin-kögler.de Und da findet man alle Infos zu mir und kann da auf dem Laufenden bleiben.
Sehr schön, Kerstin. Das war ein total spannender und schöner Einblick mal so in das, was man beim Mountainbiken oder auch überhaupt beim Fahrradfahren noch alles lernen kann und wo man noch Potenziale hat. Ich finde das total wichtig. Es war sehr schön, dass du uns mal eingeführt hast in die Welt der Fahrtechniktrainings und des Coachings. Und auch die Begriffsunterscheidung fand ich sehr, sehr schön. Dankeschön dafür.
Sehr, sehr gerne.
Ja, ich glaube, vielleicht ist für mich auch mal wieder soweit, ein Fahrtechniktraining zu buchen. Vielleicht muss ich auch mal ein bisschen an meiner Mountainbike-Fahrtechnik feilen. Auf dem Rennrad bin ich eigentlich ganz gut unterwegs, habe ich mir sagen lassen. Aber beim Mountainbike sollte ich vielleicht auch nochmal ein Techniktraining nehmen. Aber was ich total interessant finden würde, du jetzt als Zuhörerin oder als Zuhörer, wie geht's dir denn? Würdest du sowas interessant finden für dich? Also würdest du von deinem Fahrradgeschäft vor Ort erwarten, dass das Fahrradgeschäft sowas anbietet?
Also ich finde es auch mega spannend und jetzt mal ganz unabhängig vom sportlichen Teil, was wir am Anfang der Episode schon gesagt hatten mit den E-Bikes oder mit diesen ganzen Alltagsfahrten. Also mir persönlich ging es, wie Kerstin im Interview auch gesagt hat, immer so nach Stürzen, dass ich für mich dann gedacht habe, okay, jetzt fährst du doch mal wieder ein bisschen langsamer oder habe selber bei mir gemerkt, dass ich ängstlicher auf dem Rad unterwegs bin als vor dem Sturz. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall auch was für den Alltag tun. Und mich würde auch interessieren, bist du bereit oder hättest du Interesse daran, einfach mal deine Sicherheit im Verkehr zu verbessern und zu schauen, was man da noch optimieren kann.
Ja, dann schreib uns und schreib deinen Wunsch rein. Auch egal, ob du aus Cuxhaven kommst oder wo du sonst herkommst. Wir haben ja immer auch Kontakt zu anderen Händlern. Vielleicht organisieren die ja auch mal so ein Fahrtechniktraining vor Ort. Oder wir haben eine Möglichkeit, dir mal Kontakt zu machen, wo man so ein Fahrtechniktraining machen kann. Und wenn du aus Cuxhaven oder Landkreis oder Umgebung bist oder hier Urlaub machst, dann schreib uns, wenn du das dir von uns wünschst.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Letztes Jahr hatten wir ja auch Flohmärkte und die machen wir dieses Jahr wieder. Und der erste ist schon demnächst, eigentlich jetzt in 10 Tagen. Am 16. März ist unser erster Flohmarkt 2024.
Genau, ganz traditionell hier bei uns im Lotsenviertel. Das ist wie immer von privat für privat. Also du stellst dich da selber mit deinem Fahrrad hin, brauchst keine Standgebühren bezahlen, ist für dich komplett kostenlos von 10 bis 14 Uhr. Und du kannst dein Fahrrad verkaufen und wenn du selber keine Zeit hast,
dann kannst du das Fahrrad vorher, 1-2 Tage vorher bei uns abgeben und für eine geringe Gebühr verkaufen wir das Fahrrad für dich und du brauchst dir nachher nur noch deine Kohle abholen.
Also Win-Win.
Ja, also es funktioniert immer ziemlich gut und da werden viele Kinderräder angeboten, viele Alltagsräder, aber auch mal hochwertige Rennräder und Mountainbikes, E-Bikes sind dabei. Wir bieten unsere Gebrauchten an, stellen alle unsere Gebrauchten, die wir als Rad und Tour haben, auch dahin. Ist auch so ein bisschen Flohmarktatmosphäre. Und wir haben an diesem Flohmarkt noch ganz besondere Highlights, die wir anbieten. Zum Beispiel auch gebrauchte Ortliebtaschen und. Aber wenn du das genauer wissen willst, was genau angeboten wird und was für super Aktionen wir da machen, dann abonnier doch auch einfach unseren Newsletter. Den Newsletter-Link findest du in den Shownotes und dann wirst du immer informiert, was gerade da passiert und die Angebote wirst du als allererste erhalten. Also auf jeden Fall den Newsletter abonnieren, das macht sehr viel Sinn.
Ja, also wenn du am 16.03. noch nichts vorhast, dann komm doch einfach mal vorbei zu uns ins Lotsenviertel. Das lohnt sich auch, wenn du kein Fahrrad zu verkaufen hast. Einfach mal vorbeikommen, ein bisschen schlendern, ein bisschen stöbern und hol dir auch gerne einen Kaffee bei uns.
Genau, wir haben ja tolle Kaffeemaschine und für jeden, der kommt, der ist ein Kaffee kostenlos dabei. Oder auch ein Cappuccino oder ein Kaffee Latte oder was auch immer du möchtest.
Man könnte meinen, da hat jemand einen Barista-Kurs gemacht.
Tatsächlich, ja. Also prüft meine Barista-Fähigkeiten gerne und ihr werdet einen schönen Kaffee oder Cappuccino kriegen.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
Ich habe gehört, du hast deine Schwester ganz schön gequält.
Na, da kann nicht die Rede von sein. Ich war die Zugmaschine, hätte ich beinahe gesagt. Sie ist ja nur hinterhergefahren.
Ach so.
Nee, wir haben eine schöne Tour gemacht. Wir waren ja mal wieder auf einer Tagung von mehreren Fahrradfachhändlern. Und das haben wir gleich damit verbunden, dass wir ein bisschen Fahrrad gefahren sind, haben unser Auto an der Autobahn abgestellt und sind die restlichen Kilometer zum Händler mit dem Fahrrad gefahren.
Das klingt auf jeden Fall total spannend. Und warum war das jetzt so anstrengend?
Auf dem Hinweg habe ich landschaftlich schöne Wege gewählt.
Okay, landschaftlich schöne Wege, wo man eventuell eine Heckenschere dabei haben müsste?
Nicht ganz, aber es war manchmal, ist das dann doch auf dem Acker geendet oder auf jeden Fall mussten wir durch Matsch tragen. Es ist eben doch sehr, sehr feucht im Augenblick. Und dadurch, dass es so feucht ist, sind einige Böden extrem tief. Also man hätte die Wege schon überwiegend auch fahren können, wenn normales Wetter wäre. Aber so wie es jetzt ist, no way.
Okay, aber auf dem Rückweg seid ihr dann eine schönere Strecke gefahren?
Auf dem Rückweg habe ich die Strecke dann fahrradtauglich gewählt und das war landschaftlich immer noch wunderschön, aber alles asphaltiert und die Rückstrecke, die machen wir mal als Tour 66, weil es einfach auch eine total schön geführte Strecke ist in der Mitte von Deutschland oder nahezu in der Mitte von Deutschland, ganz im Süden von Niedersachsen, sagen wir es mal so.
Wo ging es denn lang?
Hilter im Teutoburger Wald startet das Ganze. Man muss den Teutoburger Wald überwinden, das sind auch aber nur ein paar Höhenmeter und dann geht's eigentlich schön flott und leichtwellig bis nach Osnabrück und von Osnabrück kommt man dann am Mittellandkanal so ein bisschen in das Flachere und endet dann tatsächlich irgendwann im Moor, also da kam ich mir vor wie zu Hause, also wirklich ewig großes, langes Moor, Kampemoor heißt es, glaube ich, mit Torfabbau noch. Ganz aktuell, die bauen dann noch Torf ab. Also das kennst du ja, die Strecken ewig lang und gerade, einsam und allein fährt man durchs Moor. Auch schön, also abwechslungsreich, nicht hügelig, nicht wellig, nicht kurvig, einfach mal geradeaus durchs Moor. Und der Rest Richtung Holdorf ist dann tatsächlich auf einer stillgelegten Bahnstrecke und das weißt du ja.
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Gefällt
da war
mir wieder sehr gut.
Jemand sehr begeistert.
Ja, das hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass das Finale der Tour dann so schön wird. Also das war wirklich grandios.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das klingt auf jeden Fall nach einer total spannenden Tour. Ich muss sagen, Teutoburger Wald und Osnabrück, die Region, die steht auch noch auf meiner Bucketlist. Und jetzt, wenn du die Tour schon vorgefahren hast und so begeistert bist, werde ich sie vielleicht mal nachfahren.
Unbedingt. Also ich glaube, es ist auch in beide Richtungen schön. Egal, wie man sie fährt. Wir sind sie von Hilter nach Holdorf gefahren oder man kann sie auch von Holdorf nach Hilter fahren oder wie immer, ihr könnt, oder du kannst ja natürlich die Tour auch nur in Teilen nachfahren oder eben auch als Hin und Her oder Rundkurs oder was auch immer. Also fahrt die Tour, es ist sehr, sehr schön. Sehr schöne, viele unterschiedliche Landschaften, zwei Bundesländer, viele Stationen zum Anhalten, zum Essen, Trinken. Also alles dabei, was man sich wünscht, viele Raststationen, die man machen kann, also so Bankanlagen, wo man auch picknicken kann und sowas. Also wirklich eine tolle Tour, schönes Wetter ist garantiert, ist ja immer in Deutschland. Von daher, nimm die Tour dir mal unter die Räder, sie lohnt sich.
Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Endlich! Ich glaube, ganz viele Leute haben darauf gewartet, was ihr jetzt von der Zukunftswerkstatt bei Riso Müller mitgebracht habt.
Ja, das war der Zukunftstag bei Riso Müller, war ich eingeladen und sind wir auch hingefahren. Das war total spannend, weil es tatsächlich auch darum ging, also wie entwickelt sich das Leben in Deutschland weiter, also wie entwickeln sich Städte, wie entwickelt sich der ländliche Raum und ich war total begeistert, dass der Vortragsredner, der da gebucht war, ein Zukunftsforscher, gesagt hat, der ländliche Raum hat genau die gleichen Bedürfnisse wie der städtische und da ist gar nicht so ein großer Unterschied, wie man das ganz oft immer hört, dass der städtische Raum sich so völlig anders entwickeln wird als der ländliche. Und passend dazu hat Riso Müller an dem Tag auch ein neues Fahrrad vorgestellt. Und ich glaube, darauf willst du hinaus, ne?
Ja, darauf will ich hinaus, weil ich glaube, dass sich ganz viele Kunden dieses Fahrrad gewünscht haben, beziehungsweise es gab ja schon mal so ein kleines Fahrrad, also ein kleines Lastenfahrrad, um das geht's ja. Und das ist es aber nicht, was es schon mal gab, sondern ein ganz neues, ne?
Ja, es ist tatsächlich ganz neu, es heißt Carry. Und ich war total begeistert von der Präsentation und von dem Fahrrad bin ich total begeistert. Das Einzige, was ich noch nicht sagen kann, ist, wie es wirklich genau fährt. Ich habe zwar mit Heiko Müller und Markus Riese auch über das Fahrverhalten gesprochen. Die sind es ja beide schon gefahren und die waren auch beide begeistert vom Fahrverhalten. Ich konnte es aber leider noch nicht selber testen. Aber ich bin vom Carry wirklich total begeistert, auch von der Vielfältigkeit. Ich erzähle gleich ein bisschen, glaube ich, was über das Fahrrad noch. Aber in Bezug auf den Zukunftstag war es so, dass der Zukunftsforscher auch gesagt hat, die Zielgruppe, die wirklich Fahrrad fahren will und die wir noch nicht genügend in den Fokus genommen haben, das sind auch Frauen. Und dieses Fahrrad richtet sich nicht in erster Linie an Frauen, aber eben auch an Frauen und berücksichtigt das Bedürfnis, was Frauen von einem Fahrrad oder Lastenfahrrad erwarten, eben insbesondere. Und deswegen finde ich das so spannend, dieses Carry-Rad.
Da bin ich jetzt einmal gespannt, was unsere Bedürfnisse so betrifft.
Ja, zum Beispiel, dass das Fahrrad etwas leichter, kleiner ist, ein bisschen schlanker und schmaler, dass man leichter durch Türen gehen kann, dass man das leichter überall abstellen kann. Ich denke mal, das ist natürlich nicht ein Bedürfnis nur von Frauen. Das finden auch alle anderen gut, aber gerade Frauen finde es natürlich gut, wenn das Fahrrad nicht ganz so groß und schwer ist. Oder täusche ich mich da?
Nee, da täuscht du dich nicht. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wir hatten ja mal diese Mobilitätswoche, wo auch einige Frauen sich darauf beworben haben, für eine Woche mal das Lastenrad auszuprobieren statt dem Auto. Und ich kann mich erinnern, dass da eine Kundin bei war, die das Problem hatte, dadurch, dass sie halt sehr klein war, dass sie auch bei den meisten Lastenrädern einfach nicht fahren konnte.
Genau, und das ist bei dem Carry, das hat jetzt den großen Vorteil, dass wir das bekannte Lenkersystem vom Load, das man in der Höhe und in der Entfernung zum Sattel sehr, sehr gut einstellen kann, das hat das Carry auch, das bringt das Carry mit. Und von daher lässt sich das wirklich auf nahezu jede Körpergröße einstellen und auch fahren. Ganz, ganz großer Vorteil von dem Fahrrad. Und was das Besondere ist, dass die Ladefläche sich vergrößern und verkleinern lässt, also in der Breite quasi.
Okay, wie geht das denn?
Man muss sich das so vorstellen, ihr müsst euch das wahrscheinlich angucken. Also wenn du dir jetzt das anhörst und sagst, Mensch, Carry, muss ich mir angucken, dann guck's dir an. Es ist schon auf der Homepage von Riso Müller zu sehen. Und wir werden das ab April bei uns im Laden haben. Kannst du dann hier auch Probe fahren. Aber vorstellen muss man sich das so, als wenn die Ladefläche quasi wie zwei Deckel nach links und rechts ausklappt. Und dadurch verbreitert man die Ladefläche, kann dann viel mehr laden oder auch Kinder reinsetzen. Und wenn man die beiden Seiten wieder zuklappt, dann hat man eine geschlossene Box.
Das klingt auf jeden Fall total gut. Ich habe sowas auch schon mal in einer Art gesehen, aber das bei Riso und Müller ist jetzt auch so ein Hardcover, ne?
Genau, das sowas Ähnliches kennt man. Gibt es ein kleines Lastenrad, das das so ähnlich hat mit einer Netztasche. Da ist das Prinzip sehr ähnlich. Riso Müller hat das jetzt mit Hardcover-Schalen gemacht. Dann hat man wirklich noch eine geschlossene Box, wenn man das zusammenklappt. Die Lösung finde ich fast noch gelungener. Also nee, nicht fast, ich finde sie eigentlich sogar gelungener.
Ja. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Was hat denn das Fahrrad noch so zu bieten?
Es gibt es in drei verschiedenen Farben, das finde ich schon mal ganz gut. Vielleicht ist das auch eine Sache, die für Frauen nett ist.
Mit Sicherheit, Farbe überhaupt ist schon mal nett.
Ja, vielleicht ist das ja auch schon mal eine Besonderheit, dass das Fahrrad überhaupt eine Farbe hat und nicht wie die anderen Lastenräder weiß, schwarz oder grau ist, sondern wir haben hier drei wirklich interessante Farben zur Auswahl. Weiß ich nicht, ob das nur ein Frauenthema ist, aber in jedem Fall fanden das bis jetzt alle Frauen, die sich das angeguckt haben, gut, dass es so eine Farbauswahl gab. Was auch noch wirklich klasse an dem Rad ist, ist die Länge von nur 2,5 Meter. Damit ist es nur unwesentlich länger als ein normales Fahrrad, was ja schon 1,90 Meter oder 1,95 Meter lang ist. Also 10, 15 Zentimeter länger als ein normales Fahrrad nur. Das macht das auch, glaube ich, sehr interessant, weil es wendig ist und in normalen Unterstellmöglichkeiten untergestellt werden kann. Ja, und ansonsten bleibt noch zu sagen, drei Farben habe ich gesagt, zwei grundsätzlich verschiedene Ausstattungen. Startpreis 5.799 Euro, also auch mal ein etwas niedrigerer Einstiegspreis für ein Lastenrad in der Variante Touring und ich glaube 6.399, wenn mich nicht alles täuscht, in der Variante Vario. Also das ist dann mit Riemenantrieb und Enviolo-Schaltung.
Ja, sehr spannend. Ich freue mich schon darauf, wenn es bei uns im Laden steht und ich damit mal eine Runde fahren kann. Also es klingt auf jeden Fall nach einem total gelungenen Fahrrad.
Genau. Und ihr kennt das ja, wie das ist. Macht auch gerne jetzt schon die Beratungstermine dafür aus. Dann nehmen wir uns eine Stunde Zeit und erzählen euch genau, was das Fahrrad kann und wie ihr das ausstatten sollt für eure Bedürfnisse. Und dann werdet ihr das Fahrrad bestellen können und das vielleicht sogar schon als allererster fahren können.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Wenn du noch nicht genau weißt, was du im Sommer machst oder wo du in Urlaub hinfährst, ich glaube, der nächste Podcast wird dir Inspiration bieten.
Oh ja, ich bin gespannt.